Das hat ja auch was mit uns zu tun, ob eine Geschichte der Bibel unbekannt ist oder nicht, weil wir sie schlicht und ergreifend nicht lesen. Aber die Bibel ist ein dickes Buch und von daher will ich niemanden in irgendeiner Form da ein schlechtes Gewissen machen. Und dieses dicke Buch kann man nicht von heute auf morgen einfach durchlesen, sondern das braucht ja Monate, vielleicht Jahre, bis man sich da intensiver auch mit der einen oder anderen Geschichte auseinandergesetzt hat, die vielleicht nicht so zum klassischen Standard der biblischen Geschichten gehören, die man halt dann schon eher kennt. Wie ist eigentlich so eine Art Leseanleitung bei der Bibel? Fängt man vorn an, hört man hinten auf, liest man einfach irgendwo? Also wenn jemand noch nie in der Heiligen Schrift gelesen hat, das ist sicher eine Möglichkeit, dass man ihm oder ihr sagt, fang mal vorne an und hör hinten auf. Aber ihr wisst das vermutlich, dass die Bibel ja weniger als ein Buch zu sehen ist, sondern eigentlich als eine kleine Bibliothek zu sehen ist. Mit 66 Büchern, 27 im Neuen Testament und 39 im Alten Testament. Und bei einer Bibliothek mache ich das ja auch so. Da nehme ich mal dieses Buch und mal jenes Buch raus. Und so kann ich in der Bibel auch irgendwo anfangen zu lesen. Ich kann auch im Neuen Testament beginnen zu lesen, was für jemanden, der mit der Bibel nicht vertraut ist, vielleicht auch kein schlechter Tipp ist. Und so kann man sich nach und nach die Heilige Schrift erschließen. Wenn man, und das gilt ja für manche von uns, ich sage mal christlich sozialisiert ist, dann hat man so ein, ich nenne das mal Kinderbibelwissen im Laufe seiner Kinder- und Jugendzeit sich angeeignet. Vielleicht haben eure Eltern euch Geschichten der Bibel vorgelesen oder andere Menschen und ihr habt euch so eine Art Kinderbibelwissen dann irgendwann angelesen und dann ist man, wenn man erwachsen wird, so war das bei mir, dann ganz erstaunt, was da noch so alles drin steht. Denn die Kinderbibelwissen ist auch eher ein bisschen mit den moderaten Geschichten gerade des Alten Testaments verbunden. Und da gibt es ja durchaus Geschichten, die Geschichte, die heute dran ist, geht auch ein bisschen in diese Richtung, die, ich sage mal, nicht so ganz jugendfrei sind. Oder wo es, also auch ein bisschen mehr Blut fließt, als das so für unsere Kultur irgendwie noch angenehm ist. Und da fragt man sich eben dann, was ist in diesem Buch eigentlich alles drin? Da sind super Geschichten drin, aber es sind auch durchaus schwer verständliche, manchmal vielleicht sogar sehr schwer verständliche Geschichten und Texte drin, zu denen man zunächst mal, wenn man einfach irgendwo anfängt, gar nicht so recht einen Zugang findet. Und da kann man sich fragen, und das tun sich vielleicht manche Leute auch oder haben diese Frage so schon mehr oder minder für sich entschieden, wozu überhaupt diese Geschichten lesen? Reicht es denn nicht, wenn ich mit dem Neuen Testament, also dem Buch von Jesus, umgehe, ist ja auch nicht alles ganz leicht zu verstehen. Und wenn ich mich mit dem auseinandersetze, ist das denn nicht genug? Nun sagt das Neue Testament selbst einiges zu diesem Thema und das ist ganz interessant. Und ich will euch ein Beispiel bringen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 1. Da steht, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Also hier wird sozusagen Altes Testament und die Bedeutung des Alten Testamentes in einem Halbsatz beschrieben. Gott hat Vorzeiten, in alter Zeit, Jahrhunderte zuvor, könnte man vielleicht aus der Perspektive des Hebräerbriefs sagen, vielfach und auf vielerlei Weise geredet zu den Vätern durch die Propheten. Das heißt, das Neue Testament sagt nicht so, das können wir jetzt mal zuklappen, das Buch oder die Schriftrolle einrollen. Jetzt beginnt etwas Neues, ihr braucht euch mit dem Alten nicht mehr zu beschäftigen. Es reicht, wenn ihr jetzt das Neue euch zu Gemüte führt, ist schon schwierig genug. Sondern das Neue Testament hat die Sicht, dass eben ja, Reden Gottes im Alten Testament von Anfang an da war. Jesus sagt einmal, es ist die Schrift, die von mir zeugt. Und er selber ist jemand, der das Alte Testament zitiert und mit dem Alten Testament umgeht. Und es wäre aus neutestamentlicher Sicht ganz fatal, wenn wir sagen würden, na, das Alte Testament, das ist irgendwo, das brauchen wir nicht. Wohl wissend, dass vielleicht manche Geschichte nicht ganz leicht ist und es eben durchaus Dinge gibt, die man nicht sofort versteht. Das mag auch für die Geschichte heute gelten. Aber das Alte Testament entwickelt zum Beispiel die Geschichte von Israel, über große und lange Zusammenhänge, die Geschichte Israels. Und ich will euch einmal wieder meine klassische Skizze hier aufzeichnen. Das kennt ihr. Hier ist das Mittelmeer und hier ist Israel. Das ist oben der Jordanfluss, der See Genezareth, das Tote Meer. Und hier unten geht es nach Ägypten. So, hier ist Jerusalem. Kennt man aus den Karten, die man immer im Fernsehen sieht, ne? Hier ist Jerusalem und ein Großteil der Geschichte des Alten Testaments spielt sich in diesem Bereich ab. Nicht alles, wenn man in die ersten Bücher der Bibel hineinschaut, als das Volk noch in Ägypten war, da müsste man da runtergehen. Und es gibt auch ein paar andere Dinge im Alten Testament, die noch an anderer Stelle sich abspielen. Aber ein Großteil spielt sich hier an dieser Stelle ab. Und jetzt muss man sich Folgendes klar machen. Israel ist aus Ägypten, jetzt habe ich die Pfeile hier umgekehrt gemacht, ist aus Ägypten eingewandert, kam aus diesem Süden, ist eigentlich über diese Strecke hier gewandert und hier über den Jordan rübergegangen in das gelobte Land. Bis dahin war Mose als charismatischer Führer des Volkes Israel, der das durch die Wüste geführt hat. Dann hat Josua übernommen. Und als Israel eine Weile in diesem Land lebte und sich mehr als ein Volk, was auch sesshaft wurde, konstituierte, wollten sie einen König haben. Also Israel verlangte nach einem König. Vorher war es so gewesen, erst gab es halt Mose und Josua und dann gab es die sogenannten Richter. Die Richter waren nicht nur Leute, die, was wir mit diesem Wort verbinden, wohl auch das, dass sie Recht gesprochen haben, Recht und Unrecht, sondern sie waren sowas auch wie geistliche Führer ihres Volkes. Aber das Volk verlangte dann nach einem König und wer das Alte Testament ein bisschen kennt und dieser König spielt in der Zeit, wo unsere Geschichte heute spielt, von dem krassen Helden Jonathan, eine Rolle, das ist der König Saul. Das war der erste König Israels und er hatte einen Sohn und dieser Sohn ist Jonathan. Und Jonathan ist der krasse Held unserer Geschichte. Über ihn wird ein bisschen was gesagt im Alten Testament. Er hatte eine Freundschaft zu dem dann darauf folgenden König David. Und insofern spielt das, was wir heute lesen oder was ihr auch als Beilage im CGM aktuell habt, weil ich das jetzt nicht alles lesen werde, spielt das in einer entscheidenden Phase des Volkes Israel, als nämlich sozusagen das Volk sesshaft wurde und Staat wurde. Und wie die anderen Völker sein wollte. Nun gab es aber eine Geschichte, die auch in diesem Text, um den es heute geht, eine große Rolle spielt. Wenn ihr in den Nachrichten diese Karte habt, dann wisst ihr, hier unten in dieser Ecke gibt es heute einen kleinen Landabschnitt, der heißt der Gazastreifen. Und in biblischer Zeit war hier unten eine Ecke, wo sich ein Volk befand, die nannten sich die Philister. Die Philister waren einer der Hauptfeinde Israels und sie waren eben ständig mit Israel mehr oder minder im Zwist und im Krieg. Und das spielt hier eine große Rolle in der Geschichte, weil Jonathan, der krasse Held, sich nämlich mit den Philistern auseinandersetzt, die dort unten in aller Regel beheimatet waren. Interessanterweise berichtet uns die Bibel gar nicht so viel über Jonathans Geburt oder seine Kindheit. Er war eben Sohn von Saul, von dem ersten König, große Familie. Er hatte 5 Geschwister, 3 jüngere Brüder und 2 Schwestern. Eine von diesen Schwestern wurde später die Ehefrau von König David. Und er tritt der Jonathan in Erscheinung in dem Konflikt, den die Philister mit Israel hatten. In Kapitel 13, wenn ihr das lest, 2. Samuel 13, das habt ihr nicht auf dem Zettel, kann man ja aber in der Heiligen Schrift locker nachlesen, dann stellt man fest, dass Jonathan erste Erfolge gehabt hat, als er sozusagen als erwachsener Mann mit den Philistern sich auseinandersetzte. Und nun in Kapitel 14 fordert er seinen Waffenträger auf, mitzukommen. Und die beiden wollen sich irgendwie gegen die vielen Philister behaupten. Und aus Kapitel 13 wissen wir, dass die Philister dafür sorgten, dass in Israel keine Schmiede, also die konnten keine Waffen herstellen, die Israelis. Und das heißt in Kapitel 13, dass nur Saul und Jonathan Waffen hatten. Die ganzen anderen, das ganze Volk hatte sonst keine Waffen. Und Jonathan sagt aber, ja, Gott wird uns helfen und so weiter, und er fordert seinen Waffenträger auf, mitzukommen, obwohl sie eigentlich keine Chance, null Chance hatten gegen die Philister. Und dann sagt er einen bemerkenswerten Satz, und dieser Satz lautet, Kapitel 14, Vers 6, und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, kommt, lasst uns hinübergehen zu der Wache dieser, so heißen sie eigentlich, dieser Unbeschnittenen, also der, die nicht zum Volk Gottes gehören, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Und jetzt kommt der Halbsatz, um den es mir geht, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Also Jonathan weiß ja auch, der ist ja nicht doof, wir sind sozusagen absolut unterlegen gegen die Philister. Die haben viel mehr Möglichkeiten, die haben das größere Heer, die haben die besseren Waffen und so weiter. Und eigentlich ist ihm klar, das kann nichts werden. Aber jetzt stellt er sozusagen das ganze Ding in einen größeren Zusammenhang, und zwar in den Zusammenhang zwischen Himmel und Erde, denn er sagt, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel, so viel war gerade nicht da, oder wenig zu helfen. So, er hätte sich seine bisherigen Erfolge, Kapitel 13, auch selbst zurechnen können, aber er begreift, dass das, was in seinem Leben passiert war, auch der militärische Erfolg, den er gegen die Philister hatte, eben nicht sein Ding war, sondern dass er, dass das eben eine Sache Gottes war. Und Jonathan macht deutlich, ich kämpfe hier zwar einen Kampf, aber eigentlich bin nicht ich es, sondern es ist Gottes Kampf, der hier, und Gottes Kraft, die hier zum Ausdruck kommt. So konnte er sich gemeinsam dann mit seinem Waffenträger so eine Art Überraschungseffekt nutzen und wiederum einen Sieg gegen die Philister erzielen. Sozusagen Gott schickte noch ein Beben, ein Erdbeben, und die Philister gerieten in Panik. Und das Volk Israel hatte dann leichtes Spiel mit ihnen, trotz ihrer militärischen Schwäche, und die Gefahr, die war fürs Erste abgewendet. Also die Bibel, ihr könnt das zu Hause ja nochmal im Zusammenhang durchlesen, die Bibel stellt uns Jonathan als einen Menschen vor, der vorbildlich ist in seinem Gottvertrauen und Mut hat in einer Situation, in der eigentlich alles verloren ist, wo man sagt, man muss gar nicht anfangen, die Niederlage ist vorprogrammiert. Und der zentrale Vers, seine zentrale Überzeugung ist dieser Satz, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. So, der Kontext, in dem dieser Vers steht, ist eine kriegerische Auseinandersetzung, und das mag uns ein wenig fremd sein. Also das auch, was man so im Umfeld liest, wie viele Leute da ums Leben gekommen sind, das ist nicht so einfach für unser Verständnis heute, wenn wir das so lesen. Aber es geht darum, im Tiefsten geht es um mehr. Es geht darum zu verstehen, dass so eine Art göttliches Grundprinzip da ist, dass da, wo ich mein Leben ihm zur Verfügung stelle, Zusage, die Verheißung Gottes über dem Leben steht, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und habe gesagt, gibt es eigentlich sowas wie göttliche Prinzipien, göttliche Grundsätze? Dieser Satz ist ja wie so ein Grundsatz, der unabhängig von der Situation gilt. Wo diesmal nicht steht, Jonathan, weil du so schön vertrauensvoll warst, deswegen will ich dir in dieser Situation helfen. Sondern der Verfasser des Samuel-Buches, den wir so genau letztlich gar nicht kennen, der sagt, es ist dem Herrn nicht schwer, unabhängig von der einzelnen Situation, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Gibt es sowas wie göttliche Grundprinzipien? Denn wenn es die gibt, dann müsste es für uns ja super interessant sein, unser Leben daran zu orientieren. Und meine Antwort auf die Frage, gibt es so etwas wie göttliche Grundprinzipien, ist jede Menge. Es gibt unglaublich viele solcher göttlichen Grundprinzipien in der Bibel. Ganz unterschiedliche Dinge, aber wo man merkt, wenn man diese Texte liest, dann spürt man, das geht weit über eine Einzelsituation hinaus, sondern hier sagt Gott sozusagen, wie Dinge im Grundsatz in seinem Reich funktionieren. Und dann kommt ja die Überlegung dazu, wenn das grundsätzlich von Gott her gilt, dann hätte das eigentlich auch Auswirkungen auf meine Lebensgestaltung. Also ich nenne euch mal jetzt ganz quer durch den Garten ein paar solcher göttlichen Grundprinzipien. Und es sind nur wenige Beispiele von vielen Texten, die man nennen könnte. Lukas 6, 31. Wie ihr wollt, dass euch die Leute etwas tun, so tut es ihnen auch. Also so wie du willst, dass man dir tut, das mach auch mit anderen Leuten. Göttliches Grundprinzip. Oder Matthäus 25, 14, was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, sagt Jesus, das habt ihr mir getan. Auch so ein Grundprinzip, abweichend, weit über eine Einzelsituation hinausreichend. Oder Jesus sagt so ein göttliches Grundprinzip in Markus 8, 36, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Solche Sätze kann man so sein eigenes Leben, sein eigenes Denken, seine eigenen Grundsätze hineindenken und sagen, wie stark stimmt eigentlich das, was ich lebe, mit dem überein, was so ein göttliches Grundprinzip ist. Noch ein ganz anderes Thema, Markus 12, 17, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Scheint auch so ein Grundprinzip zu sein. Lukas 14, 11, wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Oder Johannes 6, 37, wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht hinausstoßen. So könnte man jede Menge weitere solcher göttlichen Grundprinzipien finden in der Heiligen Schrift. Es gibt fast Seite für Seite und ich würde sagen, auf manchen Seiten nicht nur einer, sondern gleich ganz viele. Und dieser Satz, den Jonathan hier sagt, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen, das empfinde ich auch als so ein göttliches Grundprinzip, den ich jetzt, und das wollen wir in den nächsten Minuten tun, so ein bisschen mit unserem Leben versuche in Verbindung setzen. Was bedeutet dieser Satz für meine Lebenssituation, die komplett anders ist als die des Jonathan, der da sich den Philistern gegenüber sah und der irgendwie vielleicht auch es mit der Angst ein bisschen zu tun bekam? Was bedeutet dieses göttliche Grundprinzip in meiner Lebenssituation, in deiner Lebenssituation? Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Ich will noch mal ein paar biblische Beispiele nennen, an denen deutlich wird, dass dieses Grundprinzip gilt. Bleiben wir im Alten Testament ganz nah, zeitlich ganz nah bei dieser Geschichte von Jonathan. Da wird David König. Hört sich so einfach an, aber wer von euch die Geschichte kennt, wie David König wird, dann ist sie etwas ganz Besonderes. Denn der Prophet Samuel wurde zu dem Mann Isai geschickt und der Isai, der hatte 8 Söhne und einer nach dem anderen sollte vortanzen sozusagen, weil Gott gesagt hatte, einer von den Söhnen Isais soll der König werden. Und er fängt natürlich mit dem Größten und Ältesten und Stattlichsten an und Gott sagt ihm, nee, der ist es nicht. Und dann kommt der Zweitälteste und der Drittälteste und so geht es schön weiter, 7 Mal und Gott sagt jeweils, nee, der ist es nicht. Und dann kommt der berühmte Satz im Alten Testament, den Luther übersetzt hat, sind das der Knaben alle? Fragt der Samuel. Er sagt, jetzt sind sie alle 7 hier gewesen. Und dann muss Isai kleinlaut zugeben und sagen, nee, da ist doch so ein Teenager, den habe ich bei den Schafen gelassen, weil den hatte sowieso keiner auf der Rechnung, als die Frage, das Ding zur Entscheidung stand, wer denn hier der König werden sollte. Und dann sagt Samuel, nee, bring ihn mal her. Und dann kommt der Teenager David, den niemand in dieser Frage, wer wird König, auf der Reihe hatte. Und Gott sagt ihm, ja, der ist es. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Ganz andere Situation. Jesus hat mit vielen Leuten zu tun. Er ist müde, er fährt über den See, er will am liebsten ein bisschen seine Ruhe haben. Aber der See Genezareth ist nicht so riesig, als dass man das Boot nicht irgendwie verfolgen könnte. Und die Leute verfolgen ihn, die laufen am Ufer sozusagen hinterher. Und dann, als er an Land kommt, da sind schon wieder ganz viele da. Und er predigt zu 5000 Männern plus Frauen und Kindern. Und dann sind sie alle so an einer einsamen Stelle und müssten sie jetzt was zu essen haben, aber wo sollen sie denn hin und so weiter. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, und die sagen, wir haben noch nichts, was sollen wir denn machen? Und da kommt ein Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische für 10.000, 12.000, 15.000 Menschen, keine Ahnung, wie viel 5.000 Männer plus Frauen und Kinder waren. Aber für eine riesige Menschenmenge 5 Brote und 2 Fische. Und Jesus betet über diesen Brot und er dankt Gott dafür. Und es findet das Wunder der Brotvermehrung und Fischvermehrung, obwohl wir es immer als Brotvermehrung darstellen, statt. Und es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen, wenn ihm vertraut wird. Es gibt ein Gleichnis von Jesus von den sogenannten anvertrauten Talenten, so hat Martin Luther das jedenfalls immer übersetzt. Da sagt er, gibt es einen Geschäftsmann, der außer Landes geht, sozusagen eine Geschäftsreise unternimmt und der sein Vermögen, was er sozusagen angesammelt hat, seinen Verwaltern, den Leuten übergibt, um es in der Zeit, wo er nicht da ist, zu verwalten und daraus mehr zu machen. Und dieser Geschäftsmann macht es so, dass er einem 5 Talente, wie Luther das übersetzt hat, gibt, dem anderen 2 und dem dritten 1. Und die Leute machen sich an die Arbeit, aber genau genommen nur 2. Nämlich der 5 hat, der ackert und macht und tut und macht daraus 10. Und der 2 bekommen hat, der ackert und macht und tut und macht daraus 4. Und der 1 bekommen hat, der sagt, puiuiui, Risiko, wenn ich jetzt hier was Falsches mache, dann verliere ich möglicherweise auch noch das. Und er vergräbt dieses eine und sagt, wenn mein Herr wiederkommt, dann habe ich wenigstens dieses eine, was er mir gegeben hat. Und der Herr kommt wieder und belobigt seine Knechte, der aus 5 10 und aus 2 4 gemacht hat und der aus einem sozusagen nichts gemacht hat, der nur das hatte, was er ihm gegeben hatte, der wird sozusagen kritisiert, bestraft, wie auch immer. So, das Gleichnis soll deutlich machen, es kommt nicht darauf an, wie multibegabt du bist, wie gut du drauf bist, ob du sozusagen alles kannst und der tolle Typ bist. Wenn du 5 Talente hast, ist es super, aber wenn du 1 hast, ist es auch super. Das Problem ist, dass der 1 hat, sozusagen daraus nichts macht, weil er den Eindruck hat, dass das wäre vor Gott nichts wert dann. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. In Korinth hatte, letztes Beispiel, in Korinth hatte Paulus eine Gemeinde gegründet, die es schwer miteinander hatte. Die Leute waren kulturell unterschiedlich geprägt, die in dieser Hafenstadt zusammen in einer Gemeinde waren. Da gab es Leute aus dem jüdischen Hintergrund, da gab es Leute aus dem heidnischen Hintergrund, da gab es die Gebildeten und die Ungebildeten, die Reichen und die Armen. Und es gab also eine komplizierte gesamtsoziale Masse, die sich sozusagen da in der Gemeinde fand. Und dann waren da die Leute, die sagten, wir haben die Erkenntnis, dass dies oder das richtig ist. Das Erkenntnis heißt griechisch Gnosis und man nennt sie richtig in der Forschung die Gnostiker. Also die Leute, die meinten, dass sie richtig gut drauf sind und die richtig viel verstanden hatten. Und die haben Zoff miteinander und einer behauptet, er hätte mehr Erkenntnis als der Nächste und sie haben ja viel Streit miteinander. Wenn man 1. Korinther 1, 2 und 3, die ersten 3 Kapitel liest, dann geht es um diese Auseinandersetzung, die in der Gemeinde da war. Die Gnostiker, die eben meinten, sie hätten die Weisheit mit Löffel gefressen und was wären schon die anderen. Und da sagt Paulus, dann schreibt Paulus auch so ein Grundprinzip Gottes im 1. Korinther 1, 27. Denn Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Also das Grundprinzip Gottes heißt, Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Und das ist auch ein Prinzip der Jüngerberufung. Als Jesus 12 Leute aussuchte, die sozusagen prädestiniert dafür sein sollten, das Evangelium in die ganze Welt zu tragen, dann hat er, also sehr durchschnittliche Leute genommen. Sehr durchschnittliche Leute, die miteinander Zoff hatten, die sich gestritten haben, wer von ihnen der Größte und der Wichtigste sei und so weiter und so fort. Das Prinzip der Jüngerberufung ist auch, nach diesem Grundsatz erfolgt, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Kommen wir zu uns. Als ich in diese Gemeinde kam, vor vielen, vielen Jahren, da gab es hier einen Mann, den jetzt einige, die langjährig dabei sind, noch kennen. Dieser Mann hieß Alois Zimmermann. Das hier, ja, ihr seid die Fraktion, die ihn noch kennt. Und Alois werde ich in Erinnerung behalten, weil ich ihn einen faszinierenden Jünger Jesu fand. Der Alois ist schon lange, lange tot, ist auch als alter Mann gestorben, ist wahrscheinlich so in den 10er oder 20er Jahren des letzten Jahrhunderts geboren worden, weiß nicht so ganz genau. Und er hatte ein sehr schweres Leben, hatte viel Unrecht erlitten durch die Nazis und war aber so ein hingegebener Jünger Jesu. Und dann passierte hin und wieder Folgendes, wenn wir als Gemeinde das Abendmahl feierten, dann stand Alois ungefragt an seinem Platz hin und wieder auf und begann ein Lied zum Abendmahl zu singen, ohne jede Begleitung. Und das Lied kannte man schon, das war so sein Lieblingslied zum Abendmahl. Es passierte nicht immer, wenn man ein bisschen Musikalität hatte, und ich würde mich so unter ein bisschen einordnen, dann merkte man, Alex, du hast ein bisschen zu hoch begonnen, denn das Lied, das steigt noch ganz schön und irgendwie mit den größten, höchsten Tönen wirst du dein Problem haben gleich in einer Minute. Und so war es auch. Dann quälte er sich bis zu den letzten Tönen und manches passte dann auch nicht mehr so richtig. Aber Alois ist mir in mir Erinnerung geblieben als jemand, der von Herzen und Liebe mit Hingabe zu Gott unterwegs war. So schwer sein Leben war, so kompliziert und so viel Unrecht, wie ihm geschehen war. Und ich bin sicher und habe das manchmal auch hier und da Leuten gesagt, wenn wir sozusagen über die Großen im Reich Gottes, wobei ich groß in Anführungsstrichen setze, über die Großen im Reich Gottes nachdenken, dann glaube ich, wird Alois dazugehören. Er war in dieser Welt jemand, der es richtig, richtig schwer hatte. Aber vor Gott, glaube ich, gilt das nichts. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Wie ist mein und dein Selbstverständnis, was dieses Thema angeht? Ich glaube, unter uns gibt es eine Riesenpalette. Es gibt vielleicht Leute, also jetzt mal so ganz ins Herz hinein gefragt, die sagen, oh, ich bin schon ein toller Typ, mit mir kann Gott was anfangen. Also soll es ja vorkommen, heute ist keiner hier, aber vereinzelt gibt es solche Leute. Und es gibt auch andere, die würden sagen, was kann ich schon bewegen im Reich Gottes? Nichts. Ob ich da bin oder nicht, ist egal. Gott muss mit anderen was machen, aber nicht mit mir. Und in diesem Spektrum ist irgendwo unser Selbstverständnis in dieser Frage. Paulus sagt, ihr seht also, wie ihr von uns denken müsst. Wir sind Menschen, die im Dienst von Christus stehen und Gottes Geheimnisse zu verwalten haben. Von Verwaltern wird verlangt, dass sie treu und zuverlässig sind. Das heißt, es kommt für ihn überhaupt nicht darauf an, ob ich Multibegabten 1000 Sachen auf der Platte habe oder ob ich eher so Alois-mäßig, sondern ob ich treu und zuverlässig bin, ob ich mit dem, was Gott mir gegeben hat, sozusagen von Herzen ihm diene. Und das spielt überhaupt keine Rolle, ob das auf dieser Bühne stattfindet oder ob das irgendwo hinter den Kulissen gemeindlichen und christlichen Lebens stattfindet. Es ist null, macht nichts, ist völlig egal. Sondern ob ich von Herzen wirklich ihn liebe und ihm hingegeben unterwegs bin. Ich habe ein Gebet nicht gefunden. Ich kenne dieses Gebet, was immer wieder mal hier und da gelesen und gebetet wird, von einem Mann namens Charles de Foucault. Das war ein französischer Einsiedler, der in der Wüste Algeriens den Armen diente. Er ist vor ungefähr 100 Jahren gestorben, vor etwas mehr als 100 Jahren, glaube ich. Und das ist so ein Gebet der Hingabe, wo ich dachte, am Ende dessen, was ich sage, würde ich euch einladen, dass wir dieses Gebet, wenn wir es denn möchten und von Herzen mitsprechen können, mal miteinander beten. Aber bevor wir das tun, will ich es erstmal so langsam lesen und an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch einen Gedanken dazu sagen. Ich nehme mal dies zur Seite. Vielleicht. Er redet Gott mit Vater an. Das ist ein vertrauensvolles Gebet, das kennen wir aus dem Vater unser, keine Selbstverständlichkeit für die Menschen der Bibel sowieso nicht, aber wer in einer Beziehung zu ihm lebt, die von dem Wort Liebe, mit dem Wort Liebe beschrieben ist, der kann ihn als Vater anreden, wohl wissen, dass manche von uns mit dieser Anrede vielleicht auch ein Problem in ihrer persönlichen Lebensgeschichte haben, weil wenn man den irdischen Vater nicht als besonders hilfreich erlebt hat, dann hat man vielleicht auch ein bisschen Mühe mit dem Bild, dass Gott unser Vater ist. Er sagt, ich überlasse mich dir, mach mit mir, was dir gefällt. So einen Satz muss man erstmal beten. Mach mit mir, was dir gefällt. Was du auch immer, müsste man vielleicht ergänzen, mit mir tun magst, ich danke dir. So, ich glaube, wenn man so einen Satz betet und in seiner Lebensgeschichte Dinge hat, die wir so im säkularen Sprachgebrauch als Schicksalsschläge bezeichnen. Und du denkst an Erfahrungen deines Lebens, die du eigentlich lieber streichen würdest. Aber Gott hat sie zugelassen. Gott hat sie ja, in deinem Leben irgendwie ja, hat sie mit hineingeordnet. Was auch immer mit mir du mit mir tun magst, ich danke dir. Das ist schon ein Satz, der nicht ganz leicht fällt, wenn man ihn ein bisschen mal vor seiner eigenen Lebensgeschichte durchdenkt. Zu allem bin ich bereit, alles nehme ich an. Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt und an allen deinen Geschöpfen, so ersehne ich weiter nichts, mein Gott. Also ich sagte ja schon, der Mann war in der algerischen Wüste, hat dort Armen geholfen. Und wie sein Leben ausgesehen haben mag, das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen. Aber er betet in diesem Gebet, zu allem bin ich bereit, alles nehme ich an. Und dann kommt, in deine Hände lege ich meine Seele. Ich gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens, weil ich dich liebe. Also wie immer wir unsere Gottesbeziehung beschreiben, und die kann man auf vielerlei Weise beschreiben. Wir können sagen, ich glaube an Gott oder ich vertraue ihm. Und das ist alles richtig. Und es hat alles auch seine Bedeutung. Ich glaube, die intensivste Art, seine Gottesbeziehung zu beschreiben, wird mit diesem Wort ausgedrückt, weil ich dich liebe. Lieben, das wissen wir aus unserem normalen Leben, wir lieben das, oder was wir lieben, ist uns unvergleichlich wertvoll. Menschen an unserer Seite, Ehepartner, Freunde, Eltern, Kinder, keine Ahnung. Ihr denkt an vielleicht bestimmte Menschen, wo ihr sagt, ja, die sind mir unvergleichlich wertvoll. Und so beschreibt er seine Gottesbeziehung. Und weil diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben, mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, mit einem grenzenlosen Vertrauen, denn du bist mein Vater. Und mir fiel dieses Gebet ein, als ich diesen Satz durchdachte und immer wieder mir durch Kopf und Herz hab gehen lassen, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Es geht nicht darum, dass wir super drauf sind, die anerkannten und tollen Leute sind, sondern es geht darum, dass ich sage, das bisschen, was ich habe, viel oder wenig, das will ich ihm zur Verfügung stellen, mein Leben will ich ihm zur Verfügung stellen, will mich mit allem, was ich bin und habe, ihm hingeben und sagen, mach du daraus, was du willst. Ich würde euch einladen, dass wir abschließend dieses Gebet miteinander sprechen. Ich spreche es hier mit, ich würde auch, wir sollten es nicht zu schnell machen, so ein bisschen, wo man sich mit einklinken kann. Und ich würde es bitten, dass wir das im Chor beten. Also das ist nicht so ganz leicht, ne? Wir sind mit sowas nicht gewöhnt, in anderen Konfessionen, die können das viel besser als wir, aber das ist hier nicht so das Übliche. Aber ich würde euch einladen, wer immer es von Herzen mitbeten kann, der bete es mit und mache es zu seinem Gebet. Und ich würde euch einladen, dass wir dazu aufstehen. Fangen wir an. Mein Vater, ich überlasse mich dir. Mach mit mir, was dir gefällt. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit. Alles nehme ich an. Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt und an allen deinen Geschöpfen, so ersehne ich weiter nichts, mein Gott. In deine Hände lege ich meine Seele. Ich gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens, weil ich dich liebe. Und weil diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben, mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, mit einem grenzenlosen Vertrauen. Denn du bist mein Vater. Amen.